Ich möchte euch bitten, dass er aufsteht und dass die, die hier sitzen, dass die rüber sitzen, die hier sitzen, sitzen bitte hier hin. Das ist, wir können das machen. Karls kommt immer noch kein Bild, ich weiß nicht, was ich falsch mache. Okay. Also, erste Aufgabe habt ihr gut gelöst, ja? Also, ich weiß nicht, wie es euch ging. Vielleicht ist der erste Gedanke, oh, das ist blöd, das hat nicht mal ein schöner Platz oder mal ein Stammplatz und das muss ich auch noch woanders schnallen sitzen. Und es ist auch so, dass manchmal auch mit der Predigt so ist. Es ist ja quasi, sagen wir so, ein Sprachstopp im Alltag, wo Gott einfach zu uns redet. Und er ruft uns ja oft auch auf, in seinem Namen aufzustehen, die Position zu verlassen. Und Veränderung ist bekanntlich eine Veränderung, wenn sich was ändert und deshalb muss was anders werden. Aber wenn man bloß auch mal umsitzt, ja. Ich mache eine Einleitung vor der Einleitung. Alles ist geklaut. Aber wenn ihr die Einleitung vor der Einleitung auch jetzt zu später Stunde euch abspeichert und ins Herz kriegt, dann könnt ihr beim Rest auch schlafen. Dann habt ihr nämlich eine absolute Basic, damit ihr zu Glück kommt. Ich habe jetzt mit einer PowerPoint-Präsentation kein Glück, irgendwie kommt nichts. Ja. Vielleicht können genau Fachleute. Ja. Also ich mache jetzt einfach mal weiter. Ja, vorher hat es nur Dom. Ist immer so, wenn ich Technik benutze, das geht nie, ja? Das wäre ziemlich. Ja, sag mal. Also gut. Das ist. Ja, okay. Also alles gut. Also das ist auch Gemeinde. Es geht nicht immer alles glatt, aber gemeinsam kriegen wir es irgendwie schon hin. Was ich euch sagen möchte, ist jetzt quasi alles geklaut von Hans-Peter Reuer. Bei dem war ich mal auf der Kurzbibelschule. Und das habe ich in ähnlicher Form hier schon mal gesagt, aber das wäre mir sehr wichtig, weil sonst alles, was er predigtmäßig immer hört, kriegt einen falschen Hals. Ein Christ, der versucht, aus eigener Kraft Christ zu sein, nennt die Bibel einen Dummkopf an den Toren und die Herausforderung heute ist einfach, sei kein Depp. Die Bibel beschreibt Weisheit, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und schütze dich nicht auf deinen Verstand. In Sprüche 3,5. Wenn man die Worte und Taten Jesu als Vorlage fürs Christentum nimmt und verwendet, dann verfehlt man das Hauptziel. Die Betonung, Jesus nachzufolgen, ist in dem, was er tat, reduziert das Christentum auf eine Religion, auf moralische Grundsätze, auf Ethik und nimmt dem Christentum alle Kraft. Es geht nicht darum, Jesus auf ein Lebensmuster oder ein Vorbild zu reduzieren, sondern dass es anzueignen gilt. Es geht nicht darum, Jesus einfach nur als Vorbild zu nehmen und ihm nachzufolgen. Es geht um viel mehr. Wir konzentrieren uns oft auf Methoden, auf Prinzipien, auf christliche Methoden. Man macht dies und das, geht auf das Seminar, hat dieses 1-2-3-Schritte-Buch und so weiter. Aber seit Pfingsten sind wir nicht herausgefordert, Jesus in dem Sinne nachzufolgen, ist auch schlecht möglich, weil er ist leibhaftig nicht mehr unter uns, sondern Jesus ist durch seinen Heiligen Geist in uns, wenn wir wiedergeboren sind. Es geht darum, in zu Jesus zu kommen, in Jesus zu sein und in Jesus zu bleiben, damit er tun kann durch dich, was er tun möchte. Jesus gibt dir nicht Kraft, er ist die Kraft. Jesus gibt dir nicht Leben, er ist das Leben. Gott gibt dir nicht Hilfe in dem Sinn, sondern er selber ist die Hilfe. Er will durch dich leben und es ist wichtig, dass ihr Christsein niemals alleine versucht, weil es geht gar nicht. Wir wissen ganz genau, wie Christen sein sollten, sogar die draußen wissen ziemlich genau, wie ein Christ eigentlich sein sollte, mit einer biblischen Präzision, aber wir schaffen es nicht. Wir können es auch nicht schaffen. Wenn wir eine christliche Methode, wenn die dann nicht funktioniert, dann sagen wir uns einfach oft auch, ja, so eine neueste streng dich mehr an Methode. Also versuch es länger, tiefer, öfter, geistlicher, anders, damit du Freude im Christsein kriegst. Aber am Ende sind oft Schuldgefühle, Versagen, Frustration. Und die christliche Seelsorgerlandschaft ist ja voll davon, auch von Christen, die einfach sich einfach auch schwer tun. Liebe kein Leben, das du alleine nicht lieben kannst. Schon in den ersten Seiten der Bibel ist es klar, dass es das große Desaster war, nicht die Frage mit diesem Früchtchen, was sie gegessen haben, sondern dass sie einfach losgelöst sein wollten, autonom von Gott. Und so ist der Mensch nicht geschaffen. Er ist quasi in enger Gemeinschaft mit Gott geschaffen. Sei ein Berufener und kein Getriebener. Du musst auch nicht getrieben sein, Christsein zu packen. Die Tatsache, dass Jesus, ging man von der Wiedergeburt aus, das ist die Grundlage, dass die Tatsache, dass Jesus in dir lebt, heißt nicht, dass du mehr Kraft hast. Es heißt, dass Jesus, der in dir lebt, die Kraft ist. Dieser Jesus kann dich freimachen vom Tod und kann dich freimachen vom Gesetz der Sünde. Hans-Peter Reuer hat gesagt, wenn er morgens aufsteht und sagt er, guckt er in den Spiegel und sagt, Jesus, hier ist die Katastrophe. Ich brauche dich, ich muss abhängig sein von dir, sonst ende ich heute Abend ziemlich katastrophal. Er lebt in einer totalen Abhängigkeit von Gott. Gott ist es nicht sein Problem, dass du unvollkommen bist, weil er selber vollkommen ist. Und er möchte durch dich leben und das ist Evangelium. Du kannst niemals mehr von Jesus haben und du musst niemals weniger von Jesus haben. In ihm hast du alles. Und er möchte wirklich dein Weg sein, dein Leben und deine Wahrheit. Unsere erste Priorität ist es, zu Jesus zu kommen. Die zweite ist es, in Jesus zu bleiben. Und ob du jetzt 5 Monate Christ bist oder 55 Jahre, es gilt für alle gleich. In Jesus zu bleiben. Mit dem ungefähr 200 nach Christus hat sich so eine gewisse Arroganz in der Christenheit sich herausgebildet. Jesus hat selber gesagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Manche Christen denken immer, da steht, könnt ihr etwas tun oder ein bisschen tun oder irgendwas. Da steht einfach nichts, ihr könnt nichts tun. Ja, alles, was nicht aus Jesus geboren ist, hat quasi ewigkeitsperspektivisch keinen Wert. Und das ist mir einfach wichtig, das vorauszuschicken, weil es geht heute um so gesagt die Suche nach der Glücksformel. Das ist ja ziemlich trendy auch. Die Leute wollen ja glücklich sein, ihr hoffentlich ja auch. Sonst hätte ich irgendwie, das ist sicher auch eine Frage für Methadon, aber braucht ihr sicher Medikamente, ja. Also wenn ihr einfach nicht glücklich sein wollt. Aber wenn ihr jetzt das erste nicht richtig gehört habt, dann hört ihr das zweite, tu dieses, lass jenes und Appelle und Gesetz und schwer und ich mache euch nur unglücklich. Ja, also das Ziel ist wirklich nicht, dass ich euch unglücklich mache. Ob ich es hinkriege, euch glücklich zu machen, ist auch nicht mein Job, ja. Aber ich wünsche es euch, dass Gott es an euch tut. Ich habe euch ja gebeten, einige Gifte mitzubringen. Ein paar haben ja mitgemacht oder manche haben es auch gar nicht mitgekriegt, ja. Daniel, kommst du mal nach vorne? Wo bist du? Ach, du bist jetzt hier. Kommst du mal, es tut den weh, ja. Du bist, junger Mann, du kannst mal vielleicht uns mal vorlesen oder erklären, was du da siehst an Gifte. Was haben sie denn alles mitgebracht? Mhm. Ja, ist schon Ameisen ziemlich tödlich. Ja. Das ist Kokain, aber es ist eigentlich Backpulver. Ja. Okay, aber es ist eine gute Sache, dass du das nicht kennst. Genau, Kümmel und super. Ja. Okay, danke schön. War schon. Und ein paar Medikamente, also ich habe auch so Ibuprofen, also quasi, wenn ihr da die Schachtel nehmt, dann heißt er doch voll dann eben die Leber am Arsch auf gut Deutsch. Dieses Buch habe ich einfach gottlos. Ich wünsche euch einfach vom ersten Part her, dass ihr nicht gottlos, von Gott gelöst, euer Christsein lebt, sondern mit Gott zusammen. Und wir sind aber natürlich in eine Welt hineingestellt, wo es ziemlich giftig zugeht, wo es ziemlich auch nicht so einfach ist. Wir sind umgeben natürlich auch von ganz sichtbaren Giften. Also es gibt ja Haushaltsgifte und chemische Gifte. Ich habe hier ein paar gesammelt, das lassen wir immer mal. Ja. Also die Welt ist sehr giftig. Wunderbare Namen, ohne die manche Krimi einfach ziemlich langweilig wäre. Also wenn ihr es mit der Feindesliebe nicht ganz so hinkriegt und braucht eine Alternative, dann müsst ihr einfach das verwenden. Also er kommt wahrscheinlich vom einen, wenn er das eine probiert, kommt er nicht zum zweiten, weil die alle ziemlich tödlich sind. Arsen, Zyankalis, Strychnin. Sie, muss man aber dazu sagen, sie sind ziemlich gut nachweisbar, also für Morde ziemlich gut geeignet. Wir haben auch Gifte, die natürlich auch in der Natur zu finden sind. Wer kennt da vielleicht ein paar Sachen? Ja, genau. Ich hoffe, das ist richtig. Fingerhut, das ist ziemlich, als wenn man kleine Kinder hat, raus aus dem Garten. Und die Tollkirsche, gell? Genau. Okay. Was ist das? Ich weiß es auch nicht. Also, ja. Das ist Dioxin, ja. Also, das ist ziemlich auch heftig, also, was auch die Menschen, was ist das? Was für einer? Frosch? Ja, wer hat 100 Punkte hier? Ah, jetzt alle. Genau. Das ist quasi, wo die, Indianer im Amazonas ihre Giftpfeile machen und ziemlich, also der sekrete Schleim von dem Frosch ist auch sehr, sehr tödlich, auch eins der tödlichsten natürlichen Gifte. Und hier, ich habe meine Schlangenphobie ein bisschen im Griff. Was ist die giftigste Schlange der Welt? Tipps? Königskobra? Gut, netter Versuch. Ein bisschen lauter rede, ich bin Python ist keine Giftschlange, aber es ist eine Würgeschlange. Das sagt man schon wieder. Okay, also ich sag's euch, die giftigste Schlange der Welt ist der Taipan. Taipan ist lebt in der Mitte von Australien. Das einzige Gute in der Schlange ist, dass sie sehr scheu ist, aber ihr Gift ist 50 mal giftiger als die der Kobra. Und ist 850 mal giftiger als die Klapperschlange. Und ein Biss reicht für 100 Leute quasi in die Ewigkeit, also um zu versetzen. Ja, wir haben ein bisschen, eigentlich ist es immer ein bisschen schwierig mit der Technik. Ja, okay. Okay. Irgendwie. Ja, das ist schwierig. Ja, ich weiß es auch nicht. Ja, es war übel. Traut sich fast nicht, auf den weiter zu drücken, ist nicht passiert was. Wir sind aber natürlich nicht, das sind jetzt quasi reale Gifte. Es gibt aber auch andere Gifte in unserem Leben. Ich glaube, der Taipan ist für euch sicher kein Problem. Aber es gibt halt auch die andere Gifte wie in unserem Leben wie Neid, wie Bitterkeit, wie Unvergebenheit, Ängste. Sorge, die einfach unser Leben einfach auch vergiften und mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, ja, oder wo wir kämpfen müssen und wo einfach uns letztendlich auch ein Stück weit ja auch unglücklich machen, kurz- oder langfristig. Und eine Krise kann jeder Idiot haben, was uns zu schaffen macht, ist der Alltag. Oft sind wir natürlich auch durch die verschiedenen Sachen, die uns angetan werden, die in unserem Leben einfach noch sind, einfach schon wirklich auch geschafft. Und das Leben ist keine Waldorfschule, das ist wirklich auch ein wahrhaftiger Satz. Da sind wir vielleicht auch froh drüber. Ich habe mich beschäftigt mit dem, ich wollte mal bewusst meine Predigt machen, die eher positiv ist. Und ich habe mal ein Heft gelesen, Psychologie heute kompakt, über die Glücksforschung, also was die Wissenschaftler feststellen, wie Leute glücklich werden, was sind die Grundvoraussetzungen und so weiter. Interessant ist ja, dass sie viele Sachen schreiben, wo ich sage, das habe ich in der Bibel aber auch schon gelesen, brauche ich doch ein Studium. Ja. Und da möchte ich euch einfach mal, sagen wir so, das Gegenmittel gegen diese Gifte, also gegen Arsen oder so, habe ich jetzt quasi kein Gegenmittel, das wird man einfach nicht nehmen. Aber ich wollte, es ist keine Predigt halten, wenn man jetzt so Neid oder Bitterkeit rauskriegt oder so, oder was euch einfach unglücklich macht, ja. Und ja auch ganz unterschiedliche Sachen. Ich wollte es mal umdrehen und sagen, was macht glücklich? Und, es gibt die positive Psychologie. Also, Psychologie ist nicht immer nur böse. Ja, das ist einfach nur die Frage, was bringt mich weiter? Was ist gut? Und die sagt einfach, es gibt keine einheitliche Definition von Glück. Also für jeden ist es natürlich auch ein Stück weit anders. Und man muss auch sagen, für die meisten Menschen geht es ums Überleben, nicht ums Glück. Ja. Machen wir es mal so. Ich habe von Eckhard von Hirschhausen, da habe ich ein paar Sachen geklaut. Könnt ihr da mal einfach mal einen Zoom tun, einfach mal summen? ein bisschen vielleicht unentkrampfter. Ja, nochmal, nochmal. Okay, jetzt mal die Frauen. Mal die Frauen. Die Männer. Ja, wenn sie merken, sie können es die Frauen zeigen, dann tauchen sie auf. Okay. Wer von den Leuten, die jetzt hier sind, würde sagen, er ist ein Glückspilz? Könnt ihr summen vielleicht auch? Sag mal, das summen. Okay. Wer würde eher sagen, er ist ein Pechvogel? Okay. Alles klar. Alles klar. Es ist so, dass du hier bist, ist schon Glück, dass du gesund bist, dass du aufstehen konntest, dass du zu den Leuten gehörst, die Evangelium hören können. Es gibt, auch wenn du dich selber oft als Pechvogel fühlst, wenn du es in einem anderen Kontext nimmst, ist es oft so, dass es einfach in ein ganz anderes Licht, in ein anderes Licht kommt. Und in der Antike haben die Leute geglaubt, dass Glück so eine launische Gabe der Götter ist. Ja? Also es gab so richtig abergläubische Vorstellungen, heutzutage auch selber gibt es ja auch so Leute, die einfach Glückspenny sammeln oder Glücksgläs suchen oder irgendwelche Glücksbringer und alles mögliche Sachen. Aber es ist natürlich, man muss natürlich auch immer sehr drüber lächeln. Weil wenn du zum Beispiel sagst, okay, mein Glück kommt, wenn ich ein Hufeisen finde, war früher natürlich, als Leute mit Pferden unterwegs waren, war es eine glückliche Zeit. Heute ist es ein bisschen schwieriger, ein Hufeisen zu finden. Es wäre vielleicht gescheiter, man würde einfach einen Zigarettenstummel finden. Da hätte man vielleicht, also sagen, dessen Zigarettenstummel finden bringt Glück, hätte man vielleicht mehr Chance. Ja, das ist... Ja, du Pechvogel hast halt Glück gehabt, ja. oder manche sagen ja so, eine Hasenpfote bringt Glück, ich glaube, die jüngere Generation weiß da gar nichts davon. Also das ist ja nicht auch sehr hirnrissige Sachen. Also der Hase hatte 4 Pfoten davon, hat ihm wenig Glück gebracht. Es gibt auch Rahmenbedingungen, wo jetzt quasi Glücksforschung sagt, die müssen quasi da sein, dass Leute überhaupt Glück empfinden können. Also zum Beispiel die Menschenrechte müssen gewahrt sein, die Grundbedürfnisse wie Essen, Schlafen, Behausung, Sicherheit, also geht auch nicht um Luxus, einfach die Grundsachen müssen einfach stimmen. Man sollte Freiheit haben, Ziele verfolgen zu können. Wer die Frage nach Kompetenz, Zugehörigkeit und Spiritualität, man staune, quasi für sich mehr beantworten kann, desto mehr ist die Wahrscheinlichkeit, dass er glücklicher ist. Glück hängt auch sehr von deinem Wertesystem ab. Es ist eine Frage der Moral und nicht nur der Lust. Wir wollen aus den richtigen Gründen glücklich sein. Es ist das Problem, dass in der heutigen modernen Spaß- und Erlebnisgesellschaft die Leute eigentlich systematisch ins Unglück getrieben werden, weil also Wellness ist ja okay, gell? Also wenn du mal eine Massage hast, aber wenn du denkst, du brauchst jetzt jeden Tag eine, nimmt es natürlich auch vom Reiz her ab. Und wer sein Glück in der Dauerlust oder im Wohlfühlen nur sucht, ist eigentlich schon von vornherein zum Unglücklichsein vorprogrammiert. Das sagt nicht die Bibel, das sagt die Glücksforschung, obwohl das mit ihr übereinstimmt. Also positive Emotionen sind wichtig, die Bibel verneint es natürlich auch nicht, aber sie sind kein magisches Lebenselixier. Es gibt Leute, sagen, wenn ich mehr Geld hätte, wenn ich materieller besser dastehen würde, wenn ich mehr kaufen könnte, wenn ich einen anderen Status hätte, mehr Erfolg, eine bessere Bildung, gesünder wäre, wenn ich einen sicheren Arbeitsplatz hätte. Das kann Leute glücklicher machen, ist aber kein Garant dafür. Und es ist auch so, dass die Dinge natürlich auch sehr verpuffen. Es gibt so das Wort, das finde ich ein super Satz, wenn jemand glücklich ist, muss man nur Geduld haben, das geht vorüber. Die Bibel geht die Sache ganz anders an. In der Bibel findet man auch das Wort Glück, es wird aber oft gleichgesetzt mit glückselig, wenn man jemand gesegnet ist, hat auch was mit Glück zu tun, also Gott ist ihm wohlwollend. Also die Bibel bezeichnet es oft als jemand, dass etwas gut ist, tauglich ist, heilsam, eine günstige Fügung und wird meistens in Verbindung mit Menschen verwandt. Interessant ist, dass im Neuen Testament redet man nicht mehr so von Glück, sondern eher von glückselig im Sinne vom immer gekoppelt ans Reich Gottes. Also im Alten Testament ist es eher an die Gaben gekoppelt. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von Abraham, der sehr viele Herden hatte, wo Besitz war, der glücklich war, der natürlich auch was tun musste, dass die Herden sich vermehren. Aber Gott hat ihn gesegnet, hat ihn glücklich gemacht, auch über Güter. Oder Lea, die spätes Mutterglück hatte, also die eben Baby noch bekommen hat. Oder Josef, dem seine Arbeit gelungen ist, der bei Potiphar war. Und da heißt es, denn der Herr war mit Josef und ließ alles gelingen, was er tat. Also in der Bibel ist Glück oft an Gottes Segen gekoppelt und ist immer in der Abhängigkeit zu Gott selber. Und muss ich gucken, wo ich drauf fand. Ja, das sind Bild nur von Sorgen. Ich bin alles durcheinander. Und wer weiß, woher das Bild kommt? Sie kriegt 5 Euro. Hitchcock, 5 Euro kriegen dich. Ja, okay. Auch interessanter Film, aber nicht gerade. Vielleicht die Bibel. Ich möchte euch jetzt ein paar grundlegende Sachen sagen. Wir machen es auch ganz knackig schnell. Wie du die Wahrscheinlichkeit steigern kannst, dass du glücklicher wirst. Ja. Ich denke, wer viel jammert, wird unglücklich. Das soll vielleicht mal einen Jammerlappen stricken. Ja. Also so. Aber es gibt ja manche Sachen, die eigentlich auch was bewirken, dass eben der Pegel hochgeht. Lebe in der Gegenwart Jesu. Lebe in der Gegenwart mit Jesus. Ein glücklicher Mensch schaut nicht unnötig zurück und schaut nicht unnötig nach vorn. Die Konzentration liegt im Augenblick. Und Jesus ist jetzt gegenwärtig in dir. Jetzt. Oft machen wir uns ja kaputt vor lauter alle mögliche Sorge. Aber Abraham Lincoln, so ein amerikanischer Präsident, hat mal gesagt, halte dir jeden Tag 30 Minuten Zeit frei für deine Sorgen. Und in dieser Zeit mache ich ein Nickerchen. Also vieles ist quasi, wir machen uns mit vielem auch verrückt und leben sehr stark in der Vergangenheit, vielleicht auch in Unversöhnlichkeit oder in Zukunftsängste und so. Wer es lernt, mit Jesus wirklich im Augenblick zu lernen oder das auch als ein Anliegen macht, der lebt glücklicher. Und ja, es hat sehr viel dazu, werdet wie die Kinder, die ja auch im Augenblick ja sehr stark leben. Wer ständig über seine Sorgen brütet, darf sich nicht wundern, wenn sie irgendwann mal halt auch ausschlüpfen, ja. Sprüche 16,20 sagte, wer auf die Unterweisung hört, dem wird es gut gehen. Wer auf den Herrn vertraut, wird glücklich sein. Und dieses Vertrauen auf Gott ist im Jetzt. Was, das vor 5 Minuten ist vorbei. Was morgen ist, weiß ich nicht. Jetzt. Und, aber auch was ganz Praktisches hat jetzt was mit diesem Abteil, diesem Abschnitt vielleicht weniger was zu tun, aber es finde ich auch super. Wenn du niedergeschlagen bist, deprimiert, ich meine es nicht krankhaft deprimiert, einfach schlecht gelaunt oder so, solltest du dir 5 Fragen stellen. Es hat auch was dazu tun, ihr kennt vielleicht die Geschichte von Elia, der quasi auf dem Karmel so eine große Session hatte und dann die Baalspriester gekillt hat und dann auch voll ins Loch gefallen ist und ja, Gott, nimm mich hinweg und ich bin nicht besser als meine Väter und voll auf Depri war. Und wie Gott reagiert hat, fand ich auch cool. Aber 5 Fragen. Wann habe ich zuletzt gegessen und getrunken? Wann habe ich mich zuletzt unter freiem Himmel bewegt? Wann habe ich zuletzt geschlafen? Mit wem und warum? Also wenn du diese Fragen dementsprechend auch beantworten kannst, viele tun sich einfach nichts Gutes, ja. Und manchmal ist einfach Unglück hängt auch mal einfach davon ab, dass du einfach auch dementsprechend dich einfach nicht gut ernährt hast oder so. Zweite Idee sind Impulse. Ihr müsst einfach, das Ziel ist heute ein Gedanken, ein Ding, was darüber redet auf Montag, ja. Nur eins. Ja, der Rest könnt ihr alles vergessen. Feiere deine Sinnfindung. Viele Menschen auf der Welt sind auf der Suche nach Sinn. Die Frage, wo komme ich her, wo gehe ich hin, warum bin ich da, Hoffnung, die haben das nicht. Die viele Milliarden Menschen auf der Welt haben noch nie das Evangelium gehört. Und auch wenn das Christentum statistisch vielleicht hoch ist oder so, wie viele sind lebendige Christen oder so. Und gerade Glücksforschung sagt, man soll quasi Ausrichtung auf spirituelle Erfahrungen, die macht es natürlich sehr weit, ja. Aber es ist wichtig, wenn du deinen Glückspegel steigern möchtest, dass du bewusste Zeiten der Besinnung hast. Dass du dich mit Jesus auseinandersetzt, dass du mit Jesus zusammen bist, ja. Ich habe jetzt auch so Bilder von ätzende stille Zeiten und ich sollte und ich müsste oder so. Vergleich es eher mit einer Liebesbeziehung. Nimm einfach diese Person, mit der du jetzt im Augenblick am besten dich verstehst, ja. Und mit der, und das einfach übertragen auf Jesus. Er möchte quasi wirklich da sein. Hast du eine Frage? Ja, Volltreffer, kommt noch. Volltreffer. Ja, super. Ich finde es gut, wenn Leute mitdenken. Ja, wunderbar. Klar. Gottes Wort sagt, Jesus sagt, gesegnet sind die, die mich nicht sehen und dennoch glauben. Dass du glauben kannst, ist eine Grundlage für Glück, wie es die Bibel versteht. Die Bibel versteht Glück oft auch, also die Welt versteht es oft in einem tollen Gefühl, einem Kick, ja. Die Bibel sieht es sehr viel langfristiger. Ja? Und du hast eine unheimliche Perspektive, was die Zukunft betrifft. Egal, wie es deine augenblickliche Situation ist, und manchmal ist es auch beschissen, ja, also ich rede auch aus Erfahrung, aber unsere Perspektive ist absolut super. Und Gott segne die, die keinen Anstoß nehmen an mir, sagt Jesus. Eure Augen aber sind gesegnet, weil sie sehen, und eure Ohren, weil sie hören können. Dass Gottes Geist in dir lebt und du die Möglichkeit hast, dass Gott zu dir sprechen kann. Viele haben das nicht. Dritter Impuls. Das Denken von Jesus verändern lassen. Das machen wir mal aus. Ich bin ganz nervös. Ja. Also ich habe mehr Bilder, aber mit Backsal also nicht. Die Technik. Also das Denken von Jesus verändern lassen. Mir ist sehr, sehr wichtig. Okay. Okay, also. Ist okay, alles klar. Nee, ist immer gut. Also wir sind auch, ja, zu spät. Die Psychologie sagt auch, man soll das Denken ändern, ja. Ich möchte es aber bewusst, die Einleitung zu der Einleitung euch erwähnen. Die Sachen sollt ihr mit Jesus machen. Erlaubt Jesus, dass er euer Denken verändert. Macht es zum Gebet. Unser Denken beeinflusst zu ganz, ganz wesentlichen Teilen unser Wohlbefinden. Wie du über diese Gemeinde denkst, und wenn du auch dementsprechend, wie du über diese Gemeinde redest, beeinflusst dich. Ich meine jetzt nicht, man soll alles schön reden und immer positiv und so, das kann man auch sehr hirnrissig sein. Aber es geht, Marc Aurel, ihr kennt vielleicht den Film Gladiator, das war der Typ, den sie erwürgt haben, hat sicherlich auch dementsprechend eine blöde Sache gemacht, aber hat auch was gut geschätzt. Er war nicht nur Kaiser von Rom, er war auch Philosoph. Auf die Dauer der Zeit nimmt die Seele die Farbe der Gedanken an. Die Bibel sagt, verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Also, es ist ganz entscheidend, wie du über dich denkst. Und mit was du dich beeinflusst, mit was du dich quasi füllst. Ja? Also, wenn ich halt irgendwie drei Horrorfilme reinziehe, ist mein Denken halt einfach anders als bei drei Liebesfilmen. Vielleicht gibt es eine Alternative zu Filmen, ja. Also, es ist halt entscheidend, ja. Wie du über dich denkst, ist entscheidend. Statistisch ist jeder, das kommt auch nicht von mir, aber statistisch ist jeder dritte Deutsche hässlich. Schau dich nach rechts und nach links. Wenn die einigermaßen aussehen, hast du Humor. Also, es ist entscheidend, wie du über dich denkst, wenn du einfach, du weißt, gut, so wie die Zeitschriftenmodel, so sehe ich zwar nicht aus, aber ich bin wertvoll und bin von Gott geliebt. Ich weiß nicht, ob das Model das hat, ja. Ist entscheidend, ja. Die Psychologie sagt immer, Erlebtes und Erinnerndes selbst sind sehr unterschiedlich, weniger geschwollen, ja. Also auch, mein Bundeswehraufenthalt wird im Nachhinein wird immer rosiger, ja. Also quasi mit der Zeit, das ändert natürlich, wir verändern auch das, wie wir einfach auf Dinge sehen. Und da ist quasi sehr entscheidend, dass wir unsere Gedanken auch Gott unterstellen. Dass wir die Herrschaft Gott überlassen, auch wie wir denken. Das heißt nicht, dass wir auch unsere Trauer, unsere Wut oder so nicht ausdrücken sollen, ja. Aber oft ist es so, wir reden schlecht über andere, anstatt wir unsere Wut oder Ärger oder so und Unmut zum Gebet machen. Herr, so und der hat das und das gemacht und ich finde es einfach blöd, ja. Wir sagen es den anderen oder wir schwätzen es mit uns selber, ja. Aber es ist wichtig, dass wir es einfach auch zum Gebet machen. Das, das komische Denken nimmt sogar bei Bill Gates, kennt ihr Bill Gates, ja, dieser Typ von Microsoft, dieser Milliardär, glaube ich, ja. Der hat, gibt es so eine Forbes-Liste, das ist eine Liste, die reichsten Leute der Welt, also die schönsten und was alles Mögliche. Und der war ja auf Platz 1. Und der wurde ja quasi gekippt vom Thron. Von wem? Schau, rate mal, von wem? Teelichter schlagen Software. Also der Typ, der IKEA hat, hat quasi Bill Gates vom Thron gedrängt. Und der hat so einen dicken Hals gekriegt, gell, dass jemand quasi ihn als an erster Stelle stellt. Obwohl er doch quasi Geld hat, wenn man das quasi auf aufeinander stapelt, was, wenn das ist der Nauf ist, runterfällt, ist der tot, ja. Also, das ist quasi extrem. Und das ist ganz, ganz entscheidend. Manche sind auch so verbissen auch in ihrem Ding, sie möchten unbedingt die Nummer eins sein. Leute, entspannt euch. Jesus ist eure Nummer eins, ja. Und, das ist immer auch so, es ist ja gut, dass wir auch einen gesunden Ehrgeiz Jesus unterstellt, ja. Angehen, ja, also es geht ja nicht darum, einfach Weicheier zu sein, aber man muss immer denken, also Präsidenten wurden erschossen, Vizepräsidenten noch nie, ja, also die sehr nach vorne streben, sind auch sehr, sehr, leben sehr, sehr gefährlich und hab Mut, wirklich auch deine negative Sicht über dich selber oder auch das, was dich runterzieht, wirklich zum Gebet zu machen, mit Jesus das durchzugehen. Dritte Sache ist, oder vierte, fünfte, keine Ahnung, mit Jesus Prioritäten und Ziele neu ordnen. Mit Jesus. Die Konzentration gilt auf das Wesentliche zu tun. Und das Wesentliche finden wir nicht im Zeitmanagebuch oder irgendwie, es gibt viele Möglichkeiten, sondern das Wesentliche finden wir auch in Gottes Wort. Hier steht zum Beispiel, trachtet zuerst nach Gottes Reich. Was das natürlich für jeden Einzelnen von euch bedeutet, weiß ich, kann ich jetzt nicht beantworten. Ja? Aber ich möchte euch Mut machen. Wollte ich euch mal sagen, okay, ich nehme einfach mal einen halben Tag Auszeit und ich, da habe ich ein Bild, Moment, wenn ich es finde. Also das ist zur Glücksformel, ja, die hat leider noch keiner gefunden. Ja. Also, es ist gut, einfach mal sich einfach mit Jesus zusammen Gedanken zu machen. Was will ich denn überhaupt? Was sind meine Ziele? Was ist für mich Quelle von Glück? Und diese Ziele, das soll euch nicht die Welt vermitteln, sondern Jesus euch vermitteln. Das soll euch von Jesus sagen lassen oder von Jesus hinführen lassen. Und er ist doch auch einer, der eure Fähigkeiten berücksichtigt, eure Möglichkeiten, eure Leidenschaften. Das ist ja nicht so, dass er quasi gerade das Blöde macht für euch, weil er, wenn ihr A wollt, macht er bestimmt Z, so ist es ja nicht. Aber er möchte, hat das Gute für euch, hat gute Gedanken über euch und er möchte quasi, er möchte der Chef sein, der Steuermann und er möchte euch glücklich machen. Aber dieses Glück hat manchmal auch mit Schmerzen zu tun, ja. Ich rede jetzt nicht von dem tollen Kick, den man nach dem Bungee-Jumping vielleicht hat, ja. Sondern einfach, er denkt sicher anders. Die Bibel sagt zum Beispiel, es ist segensreicher zu geben als zu nehmen in Apostelgeschichte 20:35. Das ist jenseits von dem, was Mama und Papa dir gelehrt hat, das heißt, spar dein Geld, Buhr, ja. Wenn ihr einfach eine gute Übung, holt mal eure Geldbeutel raus. Ich möchte Quick Geld von euch, ja. Jetzt macht mal Geldbeutel raus. Und dann nehmt ihr mal alles Kleingeld, das ihr habt, in die Hand und nach dem Gottesdienst verstreut es auf die Straße. Ihr macht Leute glücklich und ihr werdet glücklicher. Es gibt sogar eine Untersuchung, da haben sie quasi, also zu der Zeit, wo es dann, es gab noch Zeiten, da hatten Telefone, hatten ein Kabel und die waren, gab es noch Telefonhäuschen, die Dschungelzeit erinnert sich vielleicht gar nicht im Sinn, also es gab mal solche Sachen. Und da haben sie quasi, mit dem Test haben sie quasi, da gab es immer so eine Klappe, wo das Restgeld rauskommt und viele gucken, da haben da automatisch reingeholt, ob nicht irgendjemand was vergessen hat. Und dann haben sie quasi in das Telefonhäusle, haben sie quasi Geld neigelegt, also so, war damals noch mal Mark neigelegt. Und dann haben sie vorm Telefonhäusle, haben sie fingiert, dass quasi jemand gestolpert ist. Nachdem der Typ, der dann telefonieren wollte, dieses Geld im Telefonhäusle gefunden hat. Viermal öfter hat jemand geholfen, wenn er vorher diesen Euro gefunden, diese D-Mark gefunden hat im Telefonhäusle. Also ihr macht Leute glücklicher, wenn ihr Geld gebt. Aber das ist natürlich in der Bibel anders gemeint. Ihr solltet uns nicht vom Geld zum Beispiel herrschen lassen, sondern die Welt sagt, Geld macht glücklich. Stimmt nicht. Die Reichen sind auch nie reich, die wollen auch immer mehr. Sondern indem du auch dich verschenkst, indem du deine Gaben verschenkst, deine Möglichkeiten verschenkst, auch deine Zeit verschenkst, ja, ist es quasi so, dass Gott es benutzen will. Wichtig ist natürlich, dass du das in Jesus machst. Es geht nicht darum, dass man kann auch gemeindetechnisch ausbrennen, ja, oder solche Sachen, ja. Aber Gott hat dich in eine Gemeinschaft gesetzt, in eine Beziehung zu anderen gesetzt, und er möchte dir auch Glück geben, indem eben du andere Leute auch glücklich machst, und das kommt zurück. Wichtig ist auch, mit Jesus und zu Jesus Beziehung zu pflegen. Es gibt ja die berühmte Frage, leben Verheiratete länger oder kommt es ihnen noch länger vor? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so beantworten kann, aber es ist schon auch, Beziehungen sind natürlich neben der Ehe, auch andere Beziehungen sind sehr wichtig, und empfehle dir einfach mal, nimm mal vielleicht ein Adressbuch oder so, oder eine Excel-Datei, keine Ahnung, was alles habt, oder ein erstes Handy, oder ein Handy ist schlecht, aber nimm mal alle Namen und dann kringeln mal alle Leute ein, mit denen du lachen kannst, weinen kannst, schweigen kannst, vielleicht manche, da kannst du mehrere Sachen. Und das sind die wichtig, wesentliche Leute. Wir verschwinden oft Leute, nur weil wir es nicht wagen, mal Nein zu ihnen zu sagen. Aber wenn jetzt Gott gibt, dann ja bestimmte Aufträge, ja, für Leute, ja, das ist ganz klar. Und es geht nicht um, ich rede hier nicht Egoismus, ich möchte nur, was mir gut tut, ja. Aber das sind die wirklichen Leute, und es lohnt sich, am Schluss des Lebens, wenn abgerechnet wird oder auf dem Sterbebett, würde ich jetzt schon sagen, ist es wichtig, halt auch Familie, Freunde oder Nächste, und wo du da Mittel, Zeit und Kraft investiert hast, das ist entscheidend. Und Qualität geht vor Quantität. Und es ist wichtig, mit wem du dich auch umgibst, was dein Glückspegel anbelangt. Glücklich ist der Mensch, der nicht auf den Rat der Gottlosen hört, der sich am Leben der Sünder kein Beispiel nimmt. Also, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten, heißt es ja. Und es ist entscheidend, wenn du natürlich auch mit Leuten bist, die dich nur negativ impfen, ja. Es ist manchmal vielleicht auch gut zu sagen, man macht mal einfach zumindest mal eine Auszeit, ja, einfach, dass man mal wegkommt. Sicher auch von Jesus geprägt. Also Jesus führt dich manchmal auch Leute hin, die einfach natürlich in Not sind oder auch schlecht drauf sind, weil sie dich brauchen, ja. Aber es ist sehr entscheidend, mit was du dich umgibst, was du nicht reinlegst. Und der Psalmist sagt: Ich habe zum Herrn gesagt, du mein Herr, mein Glück finde ich in dir allein. Finde ich sehr entscheidend im Psalm 16,1. Du bist mein Herr, mein Glück finde ich in dir allein. Menschen enttäuschen, du enttäuscht auch. Gott enttäuscht manchmal, auch unter sich natürlich manchmal auch, weil er nicht so funktioniert, wie wir wollen. Aber Gott ist letztendlich derjenige, der die Quelle allen Glücks ist. Und seid ermutigt, wirklich in der Gemeinschaft mit Gott, wirklich Gott zu suchen und auch den Atem zu haben, bei Gott zu sein und zu warten. Und nicht immer gleich wieder den nächsten Termin zu hetzen. Ich möchte noch 5 Säulen sagen. Es ist auch nicht gerade direkt aus der Bibel, man kann es aber aus der Bibel sicher auf viele Stellen, das wird es so finden. Man kann euch aus der Bibel alles begründen, aber ich denke schon, das ist schon biblisch. 5 Säulen, die ihr beachten solltet bei der Beziehungspflege. Je mehr Säulen in einer Beziehung stehen, je fetter die sind, umso besser die Beziehung. In einer Beziehung geht es um Sehen und gesehen werden. Wir leben heute in einer Zeit von intimer Distanz und geselliger Isolation. Chatten, SMS, E-Mail, Telefonate. Aber zu guter Beziehung heißt es, dass man sich sieht, dass man die Augenfarbe des anderen kennt. Guck mal von der rechts und links, welche Augenfarbe haben die Leute? Vielleicht wisst ihr es gar nicht. Was die denn sagen, das fand ich auch interessant. Das zweite ist quasi eine gemeinsame Aufmerksamkeit gegenüber etwas Drittem. Es geht nicht nur um mich, es geht nicht nur um dich, sondern es geht auch um mehr. Und wer Interessen hat, die sich im Kontext von anderem oder höherem sieht, da ist die Beziehung stabiler. Gemeinsame Ziele, so eine Gemeinde hat zum Beispiel, wäre so ein Pfeiler. Emotionale Resonanz, also wenn jemand quasi in Leute hineinfühlen kann, wenn jemand Wertschätzung entgegenbringt, Anerkennung, Zuwendung, aktiv zuhören, gutes Reden. Wenn du Gutes redest, dann quasi verändert sich dein Denken auch. Und anderes ist gemeinsames Handeln. Wer natürlich in der Beziehungspflege einfach nur bequem ist und quasi den Arsch nicht hochkriegt, macht es natürlich schwierig. Es geht darum, gemeinsame Erlebnisse zu haben und gemeinsame Unternehmungen zu haben. und wechselseitiges Verstehen von Motiven, Absichten, Vorlieben, Abneigungen, den anderen kennenlernen zu wollen. Ein anderes, was dein Glückspegel steigen lassen kann, ist quasi, wenn du lernst, die Welt mit Kinderaugen zu sehen. Wenn du denkst, ich bin dann glücklich, wenn Sommerurlaub kommt. Ja, schränkt es ziemlich ein, es sind halt nur quasi gewisse Zeiten. Oder wenn ich dieses Auto habe, oder wenn ich verspart habe, dann geht's ab. Ja. Sicher, aber es macht es natürlich ein bisschen schwieriger, wenn jemand lernt, sich an den kleinen Dingen des Lebens zu erfreuen, an den normalen kleinen Wundern des Alltags. Der ist quasi ganz klar ein Vorteil. Und das führt eigentlich zum Letzten, was Sie gesagt haben, das mit der Dankbarkeit in Jesus einüben. Die Chinesen sagen, die Dankbarkeit, die Zufriedenheit ist die Wurzel des Glücks. Wir sind die viertreichste Nation der Erde, aber sind an 35. Stelle, was die Zufriedenheit anbelangt. Und allein das zeigt ja quasi, dass irgendwas schief geht. Und die Deutschen sind quasi von außen betrachtet, vom Ausland, sind nicht Jammerleute. Also quasi, das sind natürlich auch, bewegen auch viel und sind auch kritisch, hat ja auch Vorteile, ja. Aber es ist dann vieles auch mit Jammern. Und da möchte ich einen Impuls, habe ich auch hier schon mal gesagt, wer Lust hat, das mal zu versuchen, wirklich mal ein Dankbarkeitsbuch zu führen, wirklich sich umzuprogrammieren und einfach mal täglich 3-5 Dinge aufschreiben, für die ihr dankbar ist. Und weil ich jetzt so ewig lang geschwätzt bin, machen wir das vielleicht gerade mal. Links und rechts, vorne, hinter, egal. Sucht euch jemand raus und erzählt ihm mal einfach 2 Dinge, für die ihr heute dankbar wart. Vielleicht müsst ihr überlegen, aber kommt mal ins Gespräch, für was ihr dankbar seid. Also getraut euch miteinander zu reden. Habt ihr es verstanden? Nur heute, machen wir heute, leben wir jetzt, ja? Ein bisschen Hirne. Okay. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ist ein bisschen andere Stimmung, ja. Dankbarkeit ist wie ein Muskel. Dankbarkeit muss trainiert werden, ja. Dankbarkeit muss trainiert werden, Dankbarkeit ist wie ein Muskel. Ich hoffe, dass es bei dir kein Schließmuskel ist. Und jetzt kommt mal, ist vielleicht für unsere Gäste ein bisschen schwieriger, aber jetzt rede mal mit Leuten über 2 Dinge, über die du bei unserer Gemeinde, für die du dankbar bist. 2 Dinge. Es gibt gut, also Negatives ist mal gleich. Was gibt es 2 Dinge, für die du dankbar bist? Müssen wir miteinander schwätzen wieder? Okay, war ein bisschen ruhiger, aber ein bisschen Übung, ja. Das lasse ich jetzt aus. Und das Letzte, das dürft ihr jetzt bei euch alleine jetzt überlegen. Welchen Impuls, welchen Gedanken, welches Wort, was jetzt quasi in den letzten 40 Minuten lief, möchtest du am Montag mitnehmen? Und das überlegst du, indem du einfach von dieser Seite zur anderen Seite wechselst. Ja? Also man muss quasi, indem du quasi dich umsetzt. Ja? Also gehen wir mal ein bisschen aktiv. Ich weiß, es ist immer sehr schwer, immer zuzuhören. Deshalb machen wir das sehr bewusst. Ich bin ja Jugendheimerzieher, Pädagoge, ein bisschen blöd. Ja? Ein bisschen blöd erwischt. Also die Leute dürfen dahin und dann in dem Weg von hier nach hier oder von hier nach hier überlegt euch einen Gedanken, ein Impuls, wo der Heilige Geist euch angesprochen hat, wo ihr denkt, da kann ich vielleicht was anfangen, da möchte ich nachdenken oder da möchte ich mit Gott, da muss ich nochmal in die Bibel gucken, das stimmt ja gar nicht, da möchte ich nochmal kritisch mit Gott einfach prüfen, ja. was ihr mitnehmen wollt. Ich muss wieder aufstehen. Ich weiß, es hat ein bisschen eine gewisse Machtfunktion hier vorne. Ich weiß, ich genieße es ja auch ein bisschen. So, also bevor ihr sitzt, überlegt euch, ob ihr was habt. Okay, also vielen Dank, dass ihr so mitmacht. Also das finde ich super, dass es keiner sich verweigert. Das kann ja alles sein. Das, was die Welt sich unter Glück vorstellt, ist sicher etwas anders, wie das, was Gott sich unter vorstellt. Und eine Glücksbotschaft, die sehr, manchmal auch sehr schwer ist, hat Jesus selber gesagt, und zwar in den Seligpreisungen. Und glückselig sind die oder Gott segnet die oder glücklich sind die. Und ich möchte einfach diese Seligpreisungen einfach mal vorlesen und hört mal einfach quasi diesen Zuspruch, der eine ganz andere Schwere hat als manches, als was so die Welt zu bieten hat. Gott segnet die, die erkennen, dass sie ihn brauchen, denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. Gott segnet die, die traurig sind, denn sie werden getröstet werden. Gott segne die Freundlichen und Bescheidenen, denn ihnen wird die ganze Welt gehören. Gott segne die, die nach Gerechtigkeit hungern, denn sie werden sie im Überfluss erhalten. Gott segne die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Gott segne die, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott sehen. Gott segne die, die sich um Frieden bemühen, denn sie werden Gottes Kinder genannt werden. Gott segne die, die ihr Leben ganz Gott zur Verfügung stellen, denn das Himmelreich wird ihnen gehören. Gott segnet euch, wenn ihr verspottet und verfolgt werdet und wenn Lügen über euch verbreitet werden, weil ihr mir nachfolgt. Freut euch darüber, jubelt, denn im Himmel erwartet euch eine große Belohnung und denkt daran, dass die Propheten sind einst vor euch verfolgt worden. Auf eine längerfristige Perspektive. Man sitzt manchmal im Unglück drin und Gott ist da und er verspricht seine Nähe, aber das Glück kommt ein bisschen verzögert. Aber sein Versprechen gilt, dass wir schon in diesem Leben sehr viel Glück erfahren werden durch seinen Segen. Das ist ein Versprechen. Aber dass die große Steigerung noch kommt. Und C.S. Lewis hat mal gesagt, wenn wir auf dieser Welt manchmal einen Mangel oder Schmerz empfinden, können wir viele Ursachen haben. Aber einer ist auch der, dass wir für diese Welt nicht geschaffen sind, weil der andere von uns wartet. Und dass da Glück in Vollkommenheit da sein wird. Ja, ich noch drei Zitate, jetzt nicht so schwere Zitate, aber ich finde es auch nicht schlecht. Der Blaise Pascal, Mathematiker, Christ, hat mal gesagt, das ist jetzt so ganz ernst zu nehmen, aber alles Unglück in der Welt rührt daher, dass die Menschen nicht in ihrer Wohnung bleiben. Ja, recht. Hast du Glück, ist gut. Hast du kein Glück, ist auch gut. Hast eben Pech gehabt, war vielleicht dein Glück. Und William Shakespeare sagte, ein tiefer Fall führt oft zu höherem Glück. In diesem sind schöne Zitaten, schließe ich jetzt einfach ab. Ich habe hier noch eine Idee, wie ihr auch nochmal einen Schlussimpuls, wie ihr auch glücklich werden könnt. Manchmal muss man einfach die gewohnten Bahnen einfach verlassen. Wenn ihr einfach dacht, ach, ich möchte einfach mal ein bisschen Glück steigern, aber was anderes muss man einfach mal was anderes erleben, dann nehmt ihr einfach den Bus oder das Auto und fahrt irgendwo hin, wo ungeplant, und steigt einfach aus und lernt die Welt einfach mal ganz anders anzugucken, mal ganz andere Sachen zu machen, wie er sonst immer macht. Ja, eine gute Sache, auch Leute jetzt glücklich zu machen, auch eine nette Idee. Ist jetzt nicht biblisch fundiert, aber wenn ihr einfach mal Gag habt oder so Lust habt, nehmt ein kleines Zettel und klemmt sie jemanden unter die Windschutzscheibe nach dem Motto, heute war ein harter Tag für dich, fahr doch einmal einen anderen Weg nach Hause. Und solche Sachen, die sehr, sehr schnell gemacht sind, machen zumindest die anderen Leute glücklich. glücklich. Ob er dann, oder sie dann anders fährt, ist eine andere Frage, aber Schmunzeln kommt besser als ein Strafzettel. Auf jeden Fall. Okay, möchten noch zwei für uns beten, dass wir das, was wir gehört haben, dass vielleicht ein bisschen was hängen bleibt? Ja, würde mich freuen. Ich mache den Schluss.